ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die sächsische Schweiz ist ein schönes Fleckchen Erde. Die felsige Landschaft ist ein Paradies für Wanderer und auch Sachsens Ministerpräsident Tillich wirbt gerne mit diesem beliebten Aushängeschild seines Landes. Doch momentan sind Orte wie Heidenau oder Freital, die gleich um die Ecke liegen, keine Vorzeigeregion für den Landesvater, sondern das hässliche Gesicht Deutschlands. Denn in diesen Städten schlägt Flüchtlingen purer Hass entgegen, der sich in Heidenau in den vergangenen Tagen in Gewalt entlud. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gilt als Hochburg der Rechtsextremen. Und so verwundert es kaum, dass Nazis und sogenannte besorgte Bürger Asylbewerber mit Hassparolen empfangen. Heute nun war Stanislaw Tillich persönlich in Heidenau. Robin Lautenbach.
Tagsüber war es heute in Heidenau ruhig. Ein Bus brachte unbeschadet weitere Flüchtlinge in die Notunterkunft. Zwei Nächte hatten hier mutmaßliche Rechtsextremisten randaliert und Polizisten angegriffen. Heute kam der sächsische Ministerpräsident, auch er schockiert.
Ich habe kein Verständnis und auch es ist null Toleranz auch gegenüber denjenigen, die mit Fremdenhass, die ich kann das kaum in Worte fassen. Deswegen habe ich gesagt, hier sind Grenzen überschritten worden, die ich kaum noch in Worte fassen kann. Und da werden wir auch, was das Gewaltmonopol des Staates anbetrifft, auch letztendlich dieses auch zum Einsatz bringen.
SPD-Chef Gabriel nannte im ARD-Sommerinterview die Flüchtlingsfrage die größte Herausforderung Deutschlands seit der Wiedervereinigung. Er wolle keinen Parteienstreit darüber führen, sagte er, hatte aber doch eine deutliche Mahnung.
Es geht darum, dass ich jedenfalls in der Koalition seit über einem Jahr unseren Koalitionspartner, die Union, versuche, darauf aufmerksam zu machen, dass wir in Gefahr geraten, das Problem zu unterschätzen. Darauf hat die CDU-CSU bislang nicht reagiert oder nur sehr zurückhaltend. Jetzt ist die Dramatik so groß geworden, dass ich hoffe, dass sich jetzt endlich was ändert.
Auch die Grünen verlangen mehr Engagement, vor allem von der Regierungschefin selbst.
Ich erwarte von der Bundeskanzlerin klare Worte. Ich erwarte, dass sie in Flüchtlingsheime in diesem Land geht, in Erstaufnahmeeinrichtungen, in Gemeinschaftsunterkünfte, dass sie mit den Menschen redet, weiß, wie die Situation dort ist und auch weiß, welche Geschichten diese Menschen mitbringen. Und ich erwarte, dass sie sehr deutlich sagt, Terrorismus dulden wir nicht in unserem Land, nicht den der NSU, aber auch nicht den Mob auf der Straße.
In Heidenau ist die Flüchtlingsunterkunft jetzt abgeschirmt. Die Polizei hat eine Sicherheitszone eingerichtet. Sie kann so schneller Platzverweise aussprechen und Personalien feststellen.
Wenn Flüchtlinge an ihrem Ziel ankommen, haben sie bereits Unerträgliches hinter sich. Die tausenden Menschen, die über die griechisch-mazedonische Grenze per Zug gen Norden fliehen wollen, hätten wohl kaum damit gerechnet, brutal von Soldaten aufgehalten zu werden, wie in den vergangenen Tagen geschehen. Nun hat sich die Lage dort zwar etwas beruhigt, auch Politiker ließen sich heute erstmals in dem Chaos blicken. Doch für die Flüchtlinge, das zeigt unser Korrespondent Till Rüger, haben die Ängste und Schmerzen noch lange kein Ende.
Als wir Jasmin und ihre Familie das erste Mal sehen, steht sie vor Stacheldraht an der mazedonischen Grenze. Sie, die dreijährige Tochter und ihr Mann, stammen aus den syrischen Kurdengebieten und sind seit 2 Wochen auf der Flucht. Wir sind über die Türkei, die Insel Samos und Athen gekommen, erzählt sie, und wir warten hier seit dem frühen Morgen. 3 Stunden in der brütenden Hitze, dann lassen die mazedonischen Sicherheitskräfte sie durch. Den ganzen Tag über dürfen immer wieder Flüchtlingsgruppen wie die von Jasmin passieren. Ich weiß nicht wohin, aber ich bin so froh, dass wir jetzt weiter sind. Es geht Richtung Grenzbahnhof Gevgelija. Auf halbem Weg hat die mazedonische Regierung seit heute eine Registrierstelle aus dem Boden gestampft. Fast hätte sie hier ihre 3-jährige Tochter verloren, erzählt Jasmin später. Neben den Verletzungen durch den langen Fußmarsch eines der größten Probleme für die Flüchtlinge. All diese Verlustängste sind eine sehr große psychologische Last, die sie tragen müssen. Aber der Wille zum Überleben ist stärker und der treibt sie weiter. Nochmal 3 Stunden warten Jasmin und ihre Familie dann dort auf die nötigen Papiere. Es geht zu den Gleisen. Im Chaos verlieren wir sie. Der Zug startet nun näher an der Grenze. Die Flüchtlinge müssen nicht mehr die 1,5 Kilometer zu Fuß bis zum Grenzbahnhof Gevgelija laufen. Später erfahren wir, dass die drei es auf den Nachmittagszug Richtung Serbien geschafft haben.
Etwa 100 deutsche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat sind in Syrien und im Irak bisher getötet worden. Das gab Bundesinnenminister de Maizière heute bekannt. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jan Hofer.
De Maizière sagte der Bild am Sonntag, seit 2012 seien etwa 700 deutsche Islamisten in die Kriegsgebiete gereist. Gut ein Drittel sei inzwischen wieder zurückgekehrt. Um die Terrorgefahr in Deutschland zu minimieren, versuchten die Sicherheitsbehörden, weitere Ausreisen zu verhindern. Außerdem werde derzeit gegen mehr als 800 IS-Sympathisanten ermittelt. Nach jahrelangem Stillstand bemühen sich Großbritannien und der Iran um eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen. In Teheran wurde heute die britische Botschaft wieder eröffnet. An der Zeremonie nahm Außenminister Hammond teil. Auch die iranische Vertretung in London nahm ihre Arbeit wieder auf. Beide Staaten hatten ihre jeweilige Botschaft geschlossen, nachdem Islamisten im November 2011 die britische Vertretung in Teheran gestürmt und verwüstet hatten. In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es den zweiten Tag in Folge heftige Proteste gegen die Regierung gegeben. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen tausende Demonstranten ein, die versuchten, zum Hauptquartier der Regierung zu gelangen. Auslöser der Proteste ist ein Abfallproblem im Land. Im Juli wurde die größte Deponie geschlossen, seitdem stapelt sich der Müll in den Straßen. Nach dem Absturz eines historischen Militärjets bei einer Flugschau gestern in Südengland geht die Polizei inzwischen von 11 Toten aus. Das gab heute ein Sprecher bekannt. Zunächst waren 7 Opfer bestätigt worden. Die Maschine war nach einem Looping-Manöver auf eine vielbefahrene Straße in der Nähe von Brighton gestürzt.
Diese beiden werden sich wohl nicht mehr aussöhnen. Seit der Spendenaffäre vor 16 Jahren sei sein Verhältnis zu Helmut Kohl beendet, sagt Wolfgang Schäuble über den Mann, dessen engster Vertrauter er über Jahre war. Der Altkanzler hatte mit seiner Weigerung, die Namen von Parteispendern zu nennen, die CDU in eine tiefe Krise gestürzt. Eine politische Freundschaft war zerrüttet. Nun gibt Schäuble in einem ARD-Interview Spekulationen neues Feuer. Diese Geldgeber habe es in Wahrheit nie gegeben. Einer der rätselhaftesten Fälle der Parteiengeschichte ist um eine Volte reicher. Christoph Pietsch.
1999, Ende eines Systems. Der Altkanzler, die Altlasten, die CDU-Spendenaffäre. 2,1 Millionen D-Mark von Helmut Kohl entgegengenommen, verdeckt, illegal, vorbei an den Büchern seiner Partei.
Ich habe Spenden entgegengenommen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben.
Kohls Ehrenwort kostet ihn den Ehrenvorsitz. Die Namen der Spender bis heute unbekannt, weil Kohl sie nicht nennen wollte oder aber nicht nennen konnte, weil es sie möglicherweise gar nicht gibt. So lassen sie sich deuten. Schäubles Aussagen in einem Interview für die ARD-Dokumentation Schäuble, Macht und Ohnmacht.
Es ging damals um die Frage, wer waren die Spender von Helmut Kohl? Und Sie haben die Andeutung gemacht.
Es gibt keine.
Es gibt keine.
Ja.
Wieso?
Ja, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Vielleicht gibt es auch Spender.
Was hat das mit Flick zu tun?
Es gab aus der Zeit, wo andere Finanzierungsbräuche waren, auch schwarze Kassen.
Womöglich also stammt das Geld, von dem Kohl sagt, er habe es von anonymen Spendern erhalten aus schwarzen Kassen. Etliche Millionen, die im Zuge der Flick-Affäre in den Tiefen der CDU verschwanden. Ist das die finale Version im CDU-Spendenskandal? Werner Sonne, langjähriger ARD-Korrespondent in Bonn und Berlin, sieht sie noch nicht, die Wahrheit.
Warum hätte er sich das angetan? Warum hätte er das Ehrenwort erfunden mit allem, was daran hing? Das ihn ja für sein ganzes Leben gebunden hat. Das muss man ja mal ganz klar sehen.
Möglicherweise, weil die Wahrheit eine ganz andere Dimension hat. Größer, ehrenrühriger.
Das Porträt Schäuble, Macht und Ohnmacht sehen Sie morgen um 21.30 Uhr direkt vor den Tagesthemen. Und wir kommen zum Sport, zur Fußball-Bundesliga. Nach dem Abschied von Dortmunds Trainer Jürgen Klopp war man ja gespannt. Katja, wunderlich, wie sich der Neue so schlagen wird. Ja, und der Neue, der schlägt sich überragend. Thomas Tuchel feiert nämlich mal eben mit Dortmund den besten Saisonstart eines BVB-Trainers zu Bundesliga-Zeiten. 2 Siege und 8:0 Tore, eine Bilanz, die sich absolut sehen lassen kann. Damit ist das Team auf Augenhöhe mit dem Rivalen Bayern München und auch Leverkusen. Die Borussen gewannen mit 4:0 bei Aufsteiger Ingolstadt und sind damit aktueller Tabellenführer.
Dieses Gefühl ist so schön und Dortmund hat 2 Jahre lang darauf verzichten müssen. Ganz oben in der Bundesliga, schwarz-gelb.
Ich meine, das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man mal auf die Tabelle schaut und dass wir oben sind. Aber das ist überhaupt nicht wichtig, weil wir sehr viel investieren im Moment im Training, dass wir halt auf Dauer eben weiter auch da oben stehen bleiben.
Eigentlich hätte es doch ein Ingolstädter Fest werden sollen, das erste Erstliga-Heimspiel für den Aufsteiger. Die erste Begegnung mit Dortmund überhaupt und den Oberbayern wird ein bisschen schwindlig, weil alles so schnell geht. Schmelzer auf Reus, die erste große Chance schon nach wenigen Minuten. Thomas Tuchel hat Spaß mit seinem neuen Team. So läuft es die gesamte erste Halbzeit. Dortmund einfach schneller in allen Belangen. Ein großartiges Solo von Ilkay Gündoğan, nur der Pass auf Aubameyang kommt zu spät und unpräzise. Doch dieser Antritt ist eine Augenweide. Dortmund hätte schon zur Pause deutlich führen müssen.
Das ist ja auch nicht so überraschend, weil ich glaube, dass diese Mannschaft ja erstens einmal schon unglaublich im Rhythmus ist. Sie haben jetzt schon viele Spieler in den Beinen, laufen ja mit der vollen Kapelle auf und hier kommt ein Aufsteiger, der sich andere Ziele setzt als Dortmund und deswegen ist das nicht so schlimm.
Nach der Pause brechen dann die Dämme. Ingolstadt schaut zu, als Mkhitaryan den startenden Ginter bedient. Der Ingolstädter Engel ist 2-mal zu spät dran. 1:0 für Dortmund und wieder eine Premiere. Das erste Tor für den BVB für Matthias Ginter. Und das macht er sehr ansehnlich. Ingolstadts Trainer Ralf Hasenhüttl ahnt Schlimmes und er soll Recht behalten. Hartmann fault Schmelzer nach einer Stunde. Elfmeter für Dortmund und Marco Reus. Ohne Umschweife zum 2:0. Zu gut geschossen für Örjan Nyland im Tor der Gastgeber. Jetzt fehlt nur noch ein Tor bis zur Tabellenführung und Dortmund lässt nicht locker. Shinji Kagawa bekommt den Platz, um überlegt auf 3:0 zu erhöhen. Der tapfere Aufsteiger merkt heute, dass es Gegner in der Bundesliga gibt, die übermächtig sind. In der Nachspielzeit darf dann auch noch Aubameyang, der zahlreiche Chancen ausgelassen hat, sein Erfolgserlebnis feiern. 2 kapitale Ingolstädter Abwehrschnitzer helfen ihm dabei. 2x4:0, fertig ist der Tabellenführer.
Ist auch eine Belohnung, absolut. Und wir stehen da jetzt und wir stehen da jetzt verdient und fertig aus.
Oben ist es einfach viel schöner. Das wissen die Dortmunder am allerbesten.
Borussia Mönchengladbach hat dagegen einen absoluten Fehlstart in dieser neuen Saison hingelegt. Eine Woche nach der 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund haben die Gladbacher heute auch ihre Heimpremiere gegen Mainz mit 1:2 verloren. Für die Fohlen ist das der schlechteste Saisonstart seit 7 Jahren. Sie sind damit Tabellenletzter. Im eidgenössischen Trainerduell musste sich der Altmeister Lucien Favre dem temperamentvollen Bundesliga-Novizen Martin Schmidt geschlagen geben.
Mainz-Schweizer Trainer Martin Schmidt ist ein Wilder, quasi der Rockstar unter den Bundesliga-Trainern. Gladbach-Schweizer Trainer Lucien Favre hingegen ist eher der kühle Taktiker. Am Ende gewinnt der Leidenschaftlichere, einer, der gerne mit den Händen arbeitet, mal Automechaniker war und Emotionen liebt.
Das ist halt einfach, wie man da mitgeht, wie man da als Trainer auch mitgeht, auch zeigt. Die Zweikämpfe manchmal sogar mit dem Spieler führt. Wenn man manchmal dem Spieler nur zeigt, komm, dann weiß der genau, wenn die Augen gucken, ich muss ein bisschen mehr machen.
Und genau das tut seine Mannschaft. Stört die Mönchengladbacher so früh, dass die kaum hinterherkommen. Die wilde Balljagd von Mainz endet früh schon fast im 0:1.
Der Ball lag eher beim Gegner und wir konnten unser Umschaltspiel starten. Wir haben die guten Räume gefunden, die uns gut tun.
Die tun den Mainzern so gut, dass Gladbachs Trainer Favre viel Negatives zu notieren hat. In der Anfangsphase hat seine Borussia mit den Gästen alle Hände voll zu tun. Mainz-Trainer Schmidt lässt zum Teil so spielen, wie Favre es eigentlich will. Nur dass das heute Abend eher bei Mainz funktioniert. Flott über die Flügel und dann schnell in die Spitze, was Gladbach sichtlich irritiert. Fabian Frey, ebenfalls Schweizer, kein Tor, ärgerlich für seinen stets mitgehenden Landsmann. Kurz zuvor ärgern sich übrigens auch die Gladbacher, dass ihr Tor von Hazard wegen Abseits knapp, aber zu Recht nicht anerkannt wird. Das findet Schmidt natürlich cool, zumal seine Mainzer kurz vor der Pause dann auch noch in Führung gehen. Ein perfekt vom Trainer persönlich an der Taktiktafel einstudierter Angriff über Yunus Malí. Und Christian Clemens nutzt Jairo Samperio zum 0-1. Beim Abgang in die Kabine Martin Schmidt jetzt richtig gut drauf, was sich im zweiten Durchgang aber ändert. Denn jetzt ist Gladbach besser. Patrick Herrmann trifft 10 Minuten nach Wiederanpfiff zum 1-1.
In der zweiten Halbzeit war viel besser. Mit mehr Geduld, mehr Ballbesitz, mehr Ruhe. Und wir machen die 1-1, das war kein Zufall.
Jetzt muss Schmidt plötzlich beruhigen, denn Gladbach ist nun klar besser. Und genau in diese Phase setzt Mainz im Martin-Schmidt-Stil die erneute Führung. Direkt in die Spitze, den Gegner auseinandergezogen. Christian Clemens zum 1-2. So ein Schock für Favre.
Fakt ist, dass wir verloren haben. Natürlich mit 2 Spiele und 0 Punkte, 6 Tore gekriegt. Das ist ein wenig anders jetzt.
Ganz anders zeigt sich heute im Vergleich zum Auftaktspiel letzte Woche Mainz. Eine dicke Überraschung, dank ganz viel Fußball der Marke Martin Schmidt.
Die Tabelle hinter Spitzenreiter Dortmund, punktgleich Meister Bayern München und Leverkusen. Dann Schalke, Köln, Wolfsburg und Berlin mit jeweils 4 Zählern. Aufsteiger Ingolstadt auf Platz 9. Der HSV führt die untere Hälfte an, dahinter der zweite Aufsteiger Darmstadt. Es folgen Frankfurt, Hannover, Augsburg und Bremen. Ohne Punkte bisher Hoffenheim, Stuttgart und Schlusslicht Mönchengladbach. Es war ein spannender zweiter Wettkampftag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking. Kugelstoßer David Storl wollte unbedingt seinen dritten WM-Titel gewinnen, musste sich aber am Ende mit Silber begnügen. Usain Bolt hat sich danach ein packendes Sprintduell mit Justin Gatling geliefert. Beim 100-Meter-Lauf der Männer war Jamaikas Superstar minimal schneller als der US-Amerikaner und ist damit wieder Weltmeister.
Während Usain Bolt der wohl gefragteste Mann der Welt war, schlich Justin Gatlin fast schon einsam von dann. Dabei war der US-Amerikaner nur den Hauch einer Hundertstelsekunde langsamer gelaufen. Müde vom vielen Silber? Fragt ein Reporter. Ob ich müde von Silber bin? Möchtest du eine haben? Ich habe dafür hart gearbeitet. Ich bin froh über meine Silbermedaillen. Das Rennen hart umkämpft. Und der Titelverteidiger entscheidete das Duell gegen Justin Gatlin am Ende hauchdünn für sich. Mit einer winzigen Hundertstelsekunde Vorsprung. Justin Gatlin war in guter Form, deshalb wusste ich, dass es hart wird. Aber ich habe es geschafft und das ist, was am Ende zählt. Usain Bolt beweist auch in Peking wieder, er ist und bleibt der schnellste Mann der Welt. David Storl dagegen hat seinen Weltmeistertitel im Kugelstoßen kurz zuvor verloren. 21,74 Meter reichten am Ende zu Silber. Neuer Weltmeister ist der US-Amerikaner Joe Kovac, der 19 cm weiterstieß.
Auch Formel-1-Pilot Lewis Hamilton wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der Mercedes-Fahrer gewann das 6. von bisher 11 Rennen. Nach der Sommerpause war er diesmal beim Großen Preis von Belgien erfolgreich. Sebastian Vettel fiel kurz vor Schluss aus. Ihm platzte zuerst ein Reifen und anschließend der Kragen.
2 Runden vor Schluss zerplatzt an Sebastian Vettels Ferrari der rechte Hinterreifen bei rund 300 Stundenkilometer. Mit Mühe kann der Serienweltmeister den Boliden auf der Bahn halten und fällt aus. Vettel selbst war auf einer riskanten Einstoppstrategie unterwegs. Die Empfehlung des Reifenherstellers lautete auf 2 bis 3 Reifenwechsel. Vettel kritisierte danach, schockiert ob des Vorfalls deutlich, das Zerplatzen des Pneus ohne Vorankündigung.
Ich weiß nicht, ich glaube, es muss mal gesagt werden, die Qualität der Reifen ist miserabel. Das kann nicht sein, es geht jetzt schon Jahre und ich weiß nicht, worauf wir warten.
Lewis Hamilton gewinnt vor Nico Rosberg und Romain Grosjean. Der Brite setzt sich damit in der WM-Wertung weiter ab.
Weltmeisterin Lena Schöneborn hat den Traum vom dritten EM-Titel im modernen Fünfkampf knapp verpasst. Zum Abschluss der Wettkämpfe in England gab es für die Europameisterin von 2011 und 2014 nur Bronze. Der moderne Fünfkampf besteht aus den Disziplinen Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und einem Querfeldeinlauf.
Der Rostocker André Greipel hat die 20. Auflage der Vattenfallzeit Classics in Hamburg gewonnen. Er ist damit der 4. heimische Sieger des bedeutendsten Radrennens in Deutschland. Greipel, der bei der Tour de France in diesem Jahr 4 Etappen gewinnen konnte, verwies Vorjahressieger Alexander Kristoff aus Norwegen auf Rang 2.
Habe ich mir oft schon vorgenommen, dieses Rennen zu gewinnen. Und heute hat es geklappt. Das war natürlich super.
Für André Greipel war es bereits der 15. Profisieg in diesem Jahr. Kein anderer deutscher Fahrer ist in dieser Saison so erfolgreich.
So, bleibt uns der Blick aufs Wetter und die Frage an Claudia Kleinert. Wie wird's denn?
Oh, Pina, gar nicht so schlecht. Also der Start in die neue Woche, der wird eher mal ein bisschen nass ausfallen, aber dann wird's wieder warm. Hier der Trend für München. Es geht erstmal bergab. Dienstag gerade nur so um die 22 Grad, dann aber sicher wieder hochsommerliche Temperaturen mit 30 Grad und mehr. Das ist für den Süden und Südwesten sicher. Für den Norden und Nordosten noch nicht so ganz. Also da wird's wahrscheinlich auch warm, aber da gucken wir lieber die Tage nochmal drauf. Jetzt im Moment Regen, der aus Südwesten kommt, der wird sich noch weiter ausbreiten. Morgen Vormittag hängt er dann im Norden und Nordosten Deutschlands. Dann kommt ein Streifen, wo es mal ganz freundlich ist, aus Südwesten neue Schauer, die breiten sich am Nachmittag aus. Und dann kann es auch mal kräftiger regnen, Blitz, Donner geben und dazu auch kräftige Windböen. Gewitter sind vor allen Dingen von Hamburg bis Bayern mit dabei. Die Temperaturen an der Küste 20 bis 22, sonst bis 28 Grad, im Südosten Bayerns sogar bis 30 Grad. Und Dienstag dann im Norden und Westen ab und zu nass, im Süden sehr warm und am Mittwoch dann dort auch wieder heiß und verbreitet recht sonnig. Also wir kriegen eine richtig gute Spätsommerwoche.
Sehr schön. Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente. Ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle dann Karin Mioska. Ihnen eine gute Woche.